Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und damit kommen wir zu Deborah Levi. Sie wurde 1959 in Südafrika geboren. Als sie 9 Jahre alt war, musste sie mit ihren Eltern nach England emigrieren, nachdem der Vater, der dem ANC angehört hatte, aus dem Gefängnis entlassen worden war. Der Tochter ist im neuen Land der Sprung ins literarische Milieu gelungen. 1990 debütierte Levi mit einem noch nicht übersetzten Gedichtband, dessen deutscher Titel in etwa lauten würde: Verliebtes Gespräch im Vorhof der Hölle. Danach schrieb sie Prosaarbeiten, Drehbücher fürs Fernsehen, Theaterstücke. Einer ihrer Romane, Swimming Home, Heimschwimmen, schaffte es 2012 auf die Shortlist des Man Booker Prizes. Mit ihrem jüngsten, ebenfalls autobiografisch grundierten Roman »Was das Leben kostet« kann man Deborah Levi nun auch hier bei uns entdecken. Heidemarie Schumacher stellt uns den Roman vor.
Um es gleich zu sagen, in Deborah Levis autobiografischem Roman »Was das Leben kostet« geht es um ein ganz spezifisches Leben, um das Leben einer schreibenden Frau jenseits der 50 nach der Trennung von ihrem Mann, soll heißen, um die Befreiung aus einer Beziehung, die der Autorin offenbar wenig Raum gelassen hat. Ein Zimmer für sich allein, wie es Virginia Woolf forderte, hatte sie zwar, aber das Familienheim scheint zum Gefängnis geworden zu sein. Über die Geschichte der Trennung erfährt man als Leserin nichts. Ganz am Ende heißt es einmal:
Als hätten wir von unserer ersten Begegnung an den Pakt gehabt, nicht mehr voneinander wissen zu wollen, sondern weniger. Das war der fatale Fehler, der uns auseinandergetrieben hatte. Das sah ich ein.
Der Umzug aus dem düsteren viktorianischen Haus erfolgt mit den beiden Töchtern in den 6. Stock eines Hochhauses mit Blick über London. Dort ist es hell, man ist den Wolken nahe, dafür gibt es aber keinen Platz für einen Schreibtisch. Eine 84-jährige Freundin bietet Levi das Gartenhäuschen auf ihrem Grundstück an, in dem sie fortan unter einem Apfelbaum mit einem Eichhörnchen als täglichen Besucher schreibt. Das alles ist nicht aufregend und es ist auch nichts Singuläres. Hätte die Autorin nicht die Fähigkeit, immer wieder ihre Alltagserfahrungen mit der Reflexion dieses speziellen Lebensabschnitts zu verknüpfen. Der Roman beginnt mit dem Bild einer jungen Frau, die vor der Küste Mexikos auf einen Tauchgang geht. Als sie wieder an die Oberfläche kommt, ist ein Unwetter ausgebrochen. Im Bild der Taucherin geht es jedoch um mehr. Die junge Frau hat eine tiefe Kränkung erfahren, denn eine nicht näher bezeichnete Person auf dem Boot, auf die sie gesetzt hat, ist ihr nicht zu Hilfe gekommen. Das Bild steht für den Wandlungsprozess, mit dem auch das neue Leben der Autorin beginnt. Sie taucht nach 20 Jahren auf und in der Welt ihrer Ehe herrscht Sturm und sie ist gezwungen, sich von nun an allein auf sich zu verlassen und, Zitat, das Zurückschwimmen ertrinken bedeuten würde.
Chaos sei das, was wir am meisten fürchten, heißt es oft. Aber ich glaube heute, insgeheim ist das Chaos unsere größte Sehnsucht. Wenn wir nicht mehr überzeugt sind von der Zukunft, die wir planen, nicht von dem Haus, für das wir uns verschuldet haben, nicht von dem Menschen, der neben uns schläft, dann kann es schon sein, dass uns ein Unwetter, das sich seit langem am Himmel zusammenbraut, der Person näher bringt, die wir in der Welt gern wären.
Wer nun als Leserin gespannt auf eine Geschichte dieser Selbstfindung hofft, wird enttäuscht. Im Weiteren geht es um Kränkung, jedoch nicht um gegenseitige, sondern darum, was Männer Frauen antun, indem sie sie zu Nebenfiguren machen. Levi, die eine Reihe von Drehbüchern und Theaterstücken verfasst hat, spricht im Roman häufig von Haupt- und Nebenfiguren. Es werden Männer zitiert, die ihre Frauen niemals ansehen, wenn sie mit ihnen sprechen, oder ihre Frauen nie beim Namen nennen, sondern nur von meiner Frau sprechen. Dafür bekommt im Gegenzug bei Levi der von ihr verlassene Ehemann auch keinen Namen. Er wird nur als der, Zitat, Vater meiner Kinder oder einmal als jemand mit einem Glas Bier in der Hand charakterisiert. Ein schwuler Freund firmiert allein unter der Bezeichnung, Zitat, der bei der Beerdigung geweint hat. In einem Interview sagte Levi einmal, dass das Kreieren von Abwesenheit sie am meisten am Schreiben interessiere. Es handle sich um Abwesenheiten, die von der Leserin gefüllt werden müssten. Dennoch, die Parameter für das Geschlechterverhältnis im Text sind deutlich gesetzt. Die junge Taucherin, die ihre Geschichte einem anderen Alleinreisenden in einem Restaurant erzählt, stößt auf männliches Unverständnis. Der Fremde interessiert sich nicht für ihre Geschichte, weil er in der jungen Frau gar kein eigenständiges Wesen sieht. Ein anderes Beispiel, ein junges Mädchen, das im Eurostar sitzt und Französisch lernt, wird von einem älteren Herrn gebeten, für ihn und seine Zeitung auf dem Tisch Platz zu machen. Das Mädchen nimmt daraufhin sein Notebook auf den Schoß und der Alte nutzt den so gewonnenen Raum insgesamt für seine Zeitung, sein Sandwich und seinen Apfel. Eingeschrieben in die Szene ist das männliche Raumnehmen, das selbstverständliche sich breitmachen, das heute von Feministinnen als Manspreading gescholten wird. Ein Neologismus, der sich auf die Praxis von Männern bezieht, in öffentlichen Verkehrsmitteln mit weit geöffneten Beinen zu sitzen und dabei mehr als einen Sitz in Anspruch zu nehmen.
Als ich ihn bat, seine Zeitung ein bisschen zusammenzuschieben, damit noch Platz für ihren Laptop wäre, musste ich meinen Satz zweimal wiederholen, als verstünde er meinen Gebrauch der englischen Sprache nicht. Schließlich sagte ich, sie lernt. Und als er auch das nicht verstand, sagte ich, sie arbeitet.
So gerät der Roman in Teilen zu einer Art projektiven Anklage gegen die männliche Kolonialisierung weiblichen Raums und die Schwierigkeiten des weiblichen Subjektseins. Levi zitiert bezeichnenderweise die amerikanische Fotokünstlerin Francesca Woodman, die in ihren Selbstporträts sich als Opfer mit spezifischen Techniken zu verwischen versucht.
Immer wieder versuchte sie mit Wänden, Tapeten, Fußböden zu verschmelzen, Nebel, Gespenst, Schmierfleck zu werden, eine Unschärfe, ein weibliches Subjekt, das ausradiert, aber noch kenntlich ist.
Neben Marguerite Duras und Emily Dickinson, den Autorinnen, bei denen sich Levi rückversichert, zitiert sie auch die Beziehung von Simone de Beauvoir und Nelson Algren, dem amerikanischen Schriftsteller, der mit de Beauvoir zusammenleben und eine Familie gründen wollte. Simone de Beauvoir hatte schon früh die Einsicht, dass sie ihr Schreiben und Paris niemals mit einem Leben als Ehefrau und Mutter in Chicago vertauschen könnte, dass ein solches Leben sie mehr kosten würde als Algren, den Chicagoer Autor. Levi stellt fest, dass ihr Leben als Ehefrau und Mutter anders verlaufen ist, dass sie jedoch beide, de Beauvoir und sie, auf den Zug aufgesprungen seien, dessen Reiseziel Freiheit heißt. Die Kosten von Levis Leben und ihrer Freiheit sind gemessen an denen vieler anderer Frauen sehr middle class. Sie hat weder ein Trauma erlitten, noch herrscht in ihrem Leben wirkliche Not. Die psychischen und materiellen Kosten vieler alleinerziehender Frauen sind im Durchschnitt deutlich höher als die einer Erfolgsautorin. Zu den Härten, die sie erdulden muss, zählt die Tatsache, dass sie mit einem E-Bike durch London fahren muss oder dass ein Limetten-Knoblauchhühnchen aus ihrer Tasche fällt und von einem Auto plattgefahren wird. Auch wenn ein Neubeginn im vorgeschrittenen Alter eine Form des Kontrollverlustes in sich birgt, so spürt die Erzählerin auch,
das Leben bricht auseinander. Wir versuchen es in die Hand zu nehmen, versuchen es zusammenzuhalten, bis uns irgendwann klar wird, dass wir es gar nicht zusammenhalten wollen.
Ein anrührendes Kapitel ist der Autorin über das Sterben der Mutter gelungen. Nach der Trennung vom Mann erfährt sie nun noch den Verlust der frühesten Beziehung in ihrem Leben. Ein überaus schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis hatte Deborah Levi schon in ihrem Roman Hot Milk geschildert. Im Leben übernimmt sie in den letzten Wochen die Mutterrolle für die Kranke, während die Sterbende umgekehrt eine Ärztin darum bittet, dass man Licht mache, damit sich die lesende Tochter nicht die Augen verderbe. Levi ist eine Autorin, die sensibel beobachten und präzise und unterhaltsam schreiben kann. So farbig, abwechslungsreich und kohärent wie der autobiografische Vorläuferroman »Was ich nicht wissen will«, der Levis Kindheit im Südafrika der Apartheid und ihre ersten Jahre in London bis zur Scheidung der Eltern schildert, ist der Roman »Was das Leben kostet« nicht. Das Leben als alleinstehende Frau über 50 in London kostet anscheinend viel Mühe. Es ist der Preis dafür, nach Jahren als Ehefrau und Mutter endlich die Hauptrolle im eigenen Leben zu spielen. Das sollte sich Frau aber doch ruhig etwas kosten lassen.
Deborah Levi, was das Leben kostet. Aus dem Englischen übersetzt hat Barbara Schaden. Erschienen bei Hoffmann und Campe, 160 Seiten, 20 €. Sie hörten einen Beitrag von Heidemarie Schumacher.